Viada wundert sich. Der Fragensteller-Podcast mit Jan-Martin Viada.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viada wundert sich. Ein Fragensteller, ein Gast, ein aktuelles Thema. Der Fragensteller, das bin ich, Jan-Martin Viada. Der Gast, das ist Samuel Greif, Psychologe, Bildungsforscher, Professor für Educational Monitoring and Effectiveness an der TU München. Außerdem Leiter des Zentrums für internationale Bildungsvergleichsstudien, kurz ZIP, und natürlich verantwortlich für die nationale Durchführung der PISA-Studie in Deutschland. Und genau um dieses, ja, gegenwärtig könnte man wohl sagen, Angstakronym der deutschen Bildungspolitik PISA geht es. In wenigen Wochen werden die Ergebnisse der neuen Erhebungsrunde veröffentlicht. Über die kann Samuel Greif heute noch nicht reden, aber sonst hoffe ich über so ziemlich alles. Herzlich willkommen, Samuel Greif.
Ja, schönen guten Tag.
Samuel, ich will ausnahmsweise mal einsteigen mit zwei Begriffsklärungen. Auch wir reden die ganze Zeit über PISA, benutzen das. Wofür steht PISA eigentlich als Akronym?
Also zunächst muss man ja eigentlich erstmal sagen, PISA steht für eine wunderschöne Stadt in der italienischen Toskana. Zumindest hatte ich diese Assoziation auch immer sehr lange. Aber wir reden jetzt ja wahrscheinlich vom Program for International Student Assessment, also diese große internationale Bildungsstudie, die von der OECD verantwortet wird und die ja seit dem Jahr 2000 läuft. Und wir alle kennen ja auch seitdem den großen Begriff PISA-Schock.
Der ewige PISA-Schock, der zwischendurch mal so ein bisschen besser zu sein schien, und mittlerweile sind auch viele in Schockstarre. Bevor wir dazu kommen, zweite Frage, du hast ja einen eindrucksvollen Professorentitel, Educational Monitoring and Effectiveness. Was heißt denn da Effectiveness?
Ja, also eindrucksvoll ist gut. Ich muss vielleicht gleich dazu sagen, ich habe mir den nicht selber ausgesucht. Und als dann so ein bisschen auch die Frage aufkam, wie würde man das denn auf Deutsch übersetzen, da haben wir bislang immer noch auch keine gute Lösung gefunden. Deswegen bleiben wir sozusagen auch bei diesem englischen Titel. Aber letztendlich bedeutet dieser Aspekt Effectiveness letztendlich die Frage, was ist gute Bildung? Also was können wir? Und es ist so angelegt, dass wir auf allen Ebenen uns das anschauen wollen. Was können wir tun, um Bildung zu verbessern? Von, ich sage mal, ganz breit Systemebene bis runter, was konkret in der Klasse kommt. Wobei natürlich eine Studie wie PISA und auch die anderen Studien des Bildungsmonitorings natürlich eben eher diesen Systemcharakter haben.
Und das ist natürlich eine große Frage. Was ist gute Bildung? Darüber werden wir viel sprechen jetzt. Du bist Psychologe. Du hast viel zu Problemlösen, Kompetenzen, international vergleichender Bildungsforschung logischerweise gearbeitet. Aber wie kommt man von der Psychologie zu PISA, zu Bildungsmonitoring, datenbasierter Schulentwicklung? Hast du das von Anfang an vorgehabt, dich irgendwann als deutschen PISA-Mann zu etablieren?
Nein, also überhaupt nicht. Und wenn ich da so zurückschaue, und da muss ich tatsächlich auch schon 26 Jahre zurückschauen, also quasi genau zu der Zeit, als es den großen ersten PISA-Schock im Jahr 2000 beziehungsweise 2001 gab. Aber ich würde sagen, das waren am Anfang wirklich eine Reihe an Zufällen, und das hat sich dann irgendwann gewandelt in so eine Art echte Faszination. Also ich fange vielleicht mal an, ich habe tatsächlich Psychologie studiert und ganz ursprünglich ganz klar mit dem Ziel, klinischer Psychologe zu werden, so wie ungefähr 80-90% aller Studienanfängerinnen und Anfänger. Und auch dann die Beschäftigung, du hattest es gerade gesagt, mit dem Thema Problemlösen in der Doktorarbeit, das war tatsächlich eher zufällig. Also die Motivation, dass ich diese Stelle angenommen habe, war, dass ich nach dem Studium unglaublich gern in Heidelberg bleiben wollte. Ja, also ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses "Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren". Ja, da gibt es, glaube ich, ein Gedicht oder so. Und da kam mir irgendwie diese Stelle gelegen. Und auch damals war das noch überhaupt nicht so, dass ich irgendwie auch überhaupt vorgehabt hätte, in der Forschung zu bleiben.
Das heißt, du hast im Grunde dein wissenschaftliches Thema ausgesucht, weil du Heidelberg so schön fandest.
Ach, das hört sich jetzt ein bisschen sehr opportunistisch an, aber ein Stück weit war es so. Es war damals eine Lebenssituation, wo ich einfach gedacht habe, ich würde gerne noch ein bisschen länger hier bleiben, und wusste auch noch nicht so recht, war dann doch nicht so ganz bei der klinischen Psychologie nach dem Studium. Und dann war das aber tatsächlich auch eher Zufall, dass ich irgendwie zum Thema Problemlösen, eigentlich eher aus einer Experimentalperspektive, erst die Promotion gemacht habe und dann aber gerade just zu dieser Zeit Problemlösen, das war bei PISA 2012, dann das große Thema wurde. Und dann sind wir da irgendwie reingerutscht und dann ging es dann aber schon auch los, dass mich das total interessiert hat und fasziniert hat, diese internationalen Vergleiche, die Frage, warum ist Bildung so unterschiedlich, was funktioniert gut, was könnte, was vielleicht in einem Land funktioniert, auch in einem anderen Land funktionieren. Und dann war es dann schon, dann waren es dann nicht mehr nur noch Zufälle anschließend.
Du bist jetzt ja quasi in einer Reihe mit Leuten wie Jürgen Baumert, was das angeht. Was löst das aus, wenn man so einen Namen wie Jürgen Baumert sagt und dann kommst du danach?
Ja, also da kommen ja zum Glück noch ein paar dazwischen. Ich habe jetzt Jürgen Baumert vor ein paar Wochen auf einer Konferenz getroffen. Mit 85 Jahren ist er da immer noch sehr aktiv. Das sind große Fußstapfen und das ist auch eine Riesenverantwortung, natürlich an einer Studie wie PISA mitzuarbeiten. Und das probiere ich. Ich weiß nicht, ob es mir immer gelingt und ich würde es auch gerne mal dann von außen mal hören, in 5 bis 10 Jahren mit einer gewissen Demut auch zu machen. Also ich bin nicht gekommen, ich bin ja zum Beispiel auch selbst gar keine Lehrkraft. Ich habe nie Lehramt studiert, ich habe auch nie wirklich unterrichtet. Das heißt, es ist mir auch ganz fern, da jetzt sozusagen ja, so zu tun, als ob ich wüsste, wie es zu funktionieren hat, sondern eher da auch den Dialog zu suchen und ich hoffe, dass mir das gelingt.
Was kann denn PISA sichtbar dann machen, was Schule, Politik oder Öffentlichkeit sonst übersehen würden? Wenn du sagst, na, ich bin kein Lehrer, eigentlich ist es mir fern, da irgendwelche Ratschläge zu geben. Was kann denn PISA beleuchten, was sonst unter den Tisch fallen würde?
Ich habe irgendwie mal diesen Satz gehört. Ich kann nicht mehr genau zuordnen, woher es kam. Aber dass man doch sagen kann, im Dunkeln sehen alle Bildungssysteme gleich aus. Ja, und man könnte jetzt so ein bisschen im übertragenen Sinne sagen, PISA und ja auch andere Studien, ich glaube, das ist ja schon noch immer wichtig zu sagen, da gibt es ja nicht nur PISA, sondern wir haben ja
Iglu,
national
TIMS und so
genau
weiter.
so die Bildungstrends, dass PISA da aber schon ein Stück weit auch das Licht angeknipst hat. Und das war ja durchaus auch erstmal ganz schön schmerzhaft am Anfang. Auf einmal sieht man, wo man steht, auch im internationalen Vergleich und kriegt da ja auch ein paar vielleicht unbequeme, auch ernüchternde Antworten. Und ich denke schon, dass sozusagen das Licht anmachen, dass das eine gute Sache war. Und also kann jetzt auf verschiedene Punkte abzielen. Aber einer, der mir, glaube ich, schon wichtig ist, ist, dass man einfach auch sehen kann, wie läuft es eigentlich in anderen Staaten? Wie läuft es eigentlich in anderen Bildungssystemen? Also dieser wirklich sehr breite internationale Vergleich. Ich glaube, in der ersten PISA-Studie haben knapp 30 Staaten teilgenommen. Jetzt sind es, glaube ich, knapp 100. Dass man da einfach so viele unterschiedliche Ansätze sieht, die man jetzt in einem einzelnen Staat, Föderalismus hin oder her, gar nicht beobachten kann. Und ich glaube, wenn man das mit Augenmaß macht und nicht nur vor dem, mit dem Blick dieses Rankings und dieser Bundesliga-Tabelle, dass dann der internationale Vergleich was total Wichtiges sein kann. Und jetzt bin ich gleich ruhig, aber eine Sache sage ich noch, auch die Entwicklung über die Zeit natürlich, dass wir inzwischen über ein Vierteljahrhundert sehen können, wie haben sich eigentlich die Kompetenzen im deutschen Bildungssystem entwickelt.
Du hast gerade gesagt, wenn man das ein bisschen differenzierter anschaut, nicht nur auf die Liga-Tabelle schaut, aber man muss auch fairerweise sagen, PISA wäre nie so bekannt geworden, wenn es diese Liga-Tabelle nicht gäbe. Das heißt, gleichzeitig profitiert ihr ja auch davon und ihr warnt natürlich auch davor, das zu sehr als Ranking zu begreifen.
Ja, ich glaube, da würde ich dir tatsächlich zustimmen, auch mit einem bisschen Augenzwinkern. Aber wenn wir natürlich da aus wissenschaftlicher Sicht und nicht so sehr jetzt aus medialer Sicht draufschauen, dann würden wir schon auch sehr klar sagen, natürlich, die Rankings, das ist ja fast reflexhaft, dass man da irgendwie sagt, okay, wo steht man denn eigentlich? Aber eigentlich die Musik, also die tatsächlich interessante Information, die spielt sich ja woanders ab. Und das ist eben vor allem ja auch, was sind eigentlich die Kontextbedingungen? Was verändert sich eben auch über die Zeit? Und das hattest du ja auch gerade schon am Anfang angedeutet, dass wir da ja auch erstmal gesehen haben, dass es ja doch wirklich richtig intensive Anstrengungen nach dem ersten PISA-Schock gab und auch, ich sage mal, ungeahnte Reformkräfte freigesetzt worden sind und sich das dann ja auch sichtbar gemacht hat. Ja, nicht nur in PISA, aber da sieht man schon so, Stück für Stück bis 2015 hat sich Deutschland da ja schon auch in die Spitzengruppe vorgearbeitet. Und jetzt sehen wir leider und ja auch mit etwas Sorge, seit etwa 10 Jahren war jetzt auch bei der letzten PISA-Studie 2022 nochmal relativ deutlich, dass die Kompetenzen eher fallen. Das heißt,
was Worauf er übrigens Jürgen Baumann früh hingewiesen hat damals. Also er hat ja schon, glaube ich, Ende der Nullerjahre, so um 2010 rum, hat er gesagt, na, da müssen wir aufpassen.
Ja, absolut. Ja, und ich glaube, da gab es auch, ist natürlich auch immer so die Frage, was ist jetzt irgendwie so eine kurzfristige Schwankung und wo sehen wir halt eben wirklich einen Trend? Und da hat sich jetzt ja schon gezeigt, dass wir wirklich ja sinkende Kompetenzen sehen. Jetzt sind wir, glaube ich, alle gespannt, wie es für PISA 2025 dann aussieht. Aber ich glaube, was uns solche Studien schon auch geben, sind Ansatzpunkte, wo wir genauer hinschauen müssen. Was mir auch noch ganz wichtig ist, ist natürlich nicht, also das ist ja auch da immer so die Frage, auf welcher Ebene, also wer sind eigentlich die Adressaten? Wir reden hier nicht von einzelnen Schulen, einzelnen Lehrkräften. Das heißt, PISA, aber auch alle anderen Studien des Bildungsmonitorings, IQB Bildungstrend, IGLU, TIM, IGLU sind ja dafür gedacht, dass wir sozusagen auf einer sehr hohen Flughöhe, ja sozusagen von 10 Kilometer von oben mal auf ein Bildungssystem draufschauen und eben nicht dafür gedacht, spezifische Schulentwicklung zu betreiben und dann da aber diesen Schritt hinzubekommen. Ich glaube, das ist eine Riesenherausforderung. Übrigens auch was, wo wir einfach auch deutlich besser werden müssen noch, zu schauen, was heißt denn das dann eigentlich? Was machen wir denn jetzt? Was heißt denn das am Montagmorgen um 8 Uhr für die Lehrkräfte, was uns solche Studien eigentlich sagen?
Lass uns mal so ein paar Punkte nacheinander sortieren. Der erste, ich hatte schon gesagt, die PISA-Studie erscheint bald. Du hast gesagt, wir sollten vor allem auf die Rahmenbedingungen, auf den Kontext auch schauen, wenn wir die Ergebnisse interpretieren. Du wirst uns jetzt zu den Ergebnissen nichts sagen, aber worauf sollten wir denn besonders schauen, wenn dann die nächste PISA-Studie kommt?
Also ich würde erstmal ein kurzes Save the Date reinschmeißen und das ist der 8. September, international von der OECD und dann auch national die Ergebnisse veröffentlicht werden. Und wie du ja auch gerade schon gesagt hattest, also der erste Reflex ist dann, man schaut auf die, wenn ich das mal sagen darf, auf die Bundesliga-Tabelle, ja, also auf die Rangreihe, wo stehen wir eigentlich? Aber wie gesagt, analytisch ist es gar nicht so interessant und was ich besonders spannend finde, ist der Trend über ein Vierteljahrhundert hinweg. Also wo steht Deutschland eigentlich nach 50 Jahren PISA? Ist ein ganz großer Wert, den wir in diesen Studien haben, dass wir wirklich die Entwicklung über die Zeit und inzwischen auch über einen langen Zeitraum betrachten können. Und dann eben auch die Frage, das hattest du auch gerade gesagt, haben wir hier kurzfristige, kleinere, zufällige Ausschläge nach oben oder nach unten? Oder sehen wir tatsächlich strukturelle Entwicklungen? Und natürlich ein Blick, der besonders relevant ist, ist auf die kompetenzschwachen Schülerinnen und Schüler. Ich glaube, das ist ja ein großes Thema. Das ist ja bei allen im Bildungssystem angekommen, dass wir eigentlich immer mehr Jugendliche oder auch Kinder haben, egal auf welche Studie man schaut, die mit sehr grundlegenden Dingen, die man wirklich eigentlich braucht, um sich, ich sag mal, aktiv und selbstbestimmt in der Gesellschaft zu bewegen, da immer mehr wirklich Probleme mit haben. Und ich glaube, das ist auch ein Fokus, wo wir sicherlich auch alle gemeinsam hinschauen werden für PISA, für die kommende PISA-Studie.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, wenn wir uns den Abwärtstrend der letzten 10, 12 Jahre anschauen, in verschiedenen internationalen Studien betraf das ja sowohl die Durchschnittswerte teilweise als die Größe der Risikogruppe der sogenannten, als eben auch dann das relative Standing im Vergleich zu anderen Ländern. Das heißt, es ist eigentlich an allen Fronten schwieriger geworden. Und ich habe den Eindruck, schon PISA 22, als dann die Ergebnisse kamen, hat nicht mehr den gleichen Effekt gehabt wie PISA 2000, sondern eher so ein bisschen ein Schulterzucken à la, ja, was soll man denn machen? Und manchmal habe ich mir die Frage gestellt, ich habe da damals auch drüber geschrieben, ob wir eigentlich noch erschütterbar sind. Also man könnte ja auch sagen, wenn die Bildungsforschung zu Recht immer wieder schlechte Ergebnisse berichtet, führt das dann, ob man will oder nicht, zu so einer Art Abstumpfung. Wie gehst du damit um oder wie geht ihr damit um? Jetzt kommt vielleicht auch nicht, vielleicht kommen auch hervorragende Ergebnisse, aber es kommen vielleicht wieder eher ernüchternde Ergebnisse. Und vielleicht nimmt es Leute gar nicht mehr so richtig wahr, weil sie ohnehin damit rechnen.
Ja, aber das wäre ja total schlimm, würdest du nicht sagen. Oder anders gesagt, ich meine, wir könnten ja mal Jürgen Baumert fragen, wie das im Jahr 2000 war oder dann bei der Veröffentlichung 2001. Ich glaube, das hat da total eingeschlagen. Mir hat Andreas Schleicher mal erzählt, also der ja verantwortlich ist für die Studie bei der OECD, er hätte damit selber nie gerechnet und er hätte dann am Tag nach der Veröffentlichung abends seine E-Mails aufgemacht, hätte irgendwie 5000 neue E-Mails gehabt und dann hätte er einfach mal alles markieren und alles löschen gemacht. Das weiß ich nicht, ob das stimmt, ja. Aber nein, also es ist ja eine sehr ernste Frage, die du stellst und das ist ja eine ganz reale Gefahr, ja, dass es so ein bisschen fast so ein Ritual wird, egal ob jetzt bei PISA oder auch beim IQB-Bildungstrend war das ja letztes Jahr auch so, dass man irgendwie sieht, oh, die Zahlen sind schlecht, wir können eigentlich so nicht weitermachen. Dann gibt es unglaublich viele Ideen, es gibt auch hohe Empörung, es gibt auch öffentlich so eine Positionierung. Bildung ist jetzt dann auf einmal total wichtig und wir müssen reagieren. Es gibt ganz viele Forderungen, die sind dann oft auch sehr interessengeleitet. Und da machen wir im Endeffekt, also wenn ich es jetzt mal ein bisschen überspitzt
Genauso
sage,
weiter wie zuvor.
genau, genauso weiter wie zuvor. Und also ich finde das fatal, weil ich glaube, da sind wir uns ja alle einig, wie wichtig Bildung ist. Das ist ja unsere Versicherungspolice für alle jungen Menschen auf individueller Ebene, dass sie eine gute Rolle spielen können, sich selbst verwirklichen können, aber natürlich auch gesamtgesellschaftlich. Gibt es ja dann auch diese Studien von Ludger Wösmann, ist ein Bildungsökonom, auch hier an der anderen Münchner Universität, der LMU, wo dann Riesenzahlen rauskommen, was das auch sozusagen für die Wirtschaftskraft bedeutet, was man für ein Bildungspotenzial, also wie man das auch entwickelt. Das heißt, es geht da ja schon um nicht weniger als die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Und da fände ich es fatal, wenn wir abstumpfen würden.
Na,
Und ja.
ich will mal ganz kurz nur anmerken, warum ich glaube, dass es unter Umständen 2000 noch anders war. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber 2000 fuhr die Bahn noch pünktlich. Es ist nämlich so, wenn man sich anschaut, wir haben uns doch daran gewöhnt heutzutage, dass vieles nicht funktioniert. Und wir haben so ein bisschen ein Narrativ im Augenblick in Deutschland, so wir sind abgehängt, die Dinge laufen schief, die Brücken gehen kaputt. Die Politik ist langsam, es gibt viel Unzufriedenheit, auch wenig Glaube an daran, dass sich Dinge ändern können. Und insofern, das war, glaube ich, 2000, 2001 ein Stück weit anders. Es war natürlich damals Dotcom-Krise und so weiter, aber ich würde sagen, damals hatte das Land noch ein anderes Bild von sich selbst. Das führte dann zu, wir dachten doch, wir sind mit an der Spitze und jetzt sind wir es gar nicht. Was heißt denn das? Das ist ja eine nationale Peinlichkeit hier. Und ich glaube, heutzutage ist es so, naja, Bahn und dann kommt das halt auch noch dazu. Das ist das eine. Das zweite ist, was mich wirklich erschüttert, ist, wenn man die Statements von Bildungspolitikerinnen, Politikern sich durchliest, von 22, von 18 zum Teil, auch dann zu anderen Studien später. Das ist für mich oft mittlerweile fast Copy-Paste. Das sind dann manchmal auch andere Namen, aber ich kann immer schon einfach nachgucken in meinen alten Artikeln und die Statements eins zu eins kopieren im Grunde. Da gibt es auch so eine Art professionelles Umgehen mit den schlechten Ergebnissen. Das nur mal so, was sagt uns das dann alles, Samuel?
Tja, also da legst du jetzt den Finger schon wirklich, wirklich in die Wunde. Also ich kann nur sagen, das ist genau, glaube ich, der Punkt, wo es uns total wichtig ist, dass wir unseren Beitrag, und deswegen sind wir hier am ZIP auch alle total mit Herzblut dabei, dass es dazu eben nicht kommt. Und ich glaube tatsächlich, wir müssen wieder ein Stück weit dahin zurück, was du gesagt hast. Ja, also, dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist, dass die Ergebnisse schlecht sind. Das auch nicht das Gefühl. Also, das Problem ist ja so ein bisschen. Wir haben ja unglaublich viel Projekte, unglaublich viel Engagement und auch unglaublich viel motivierte, tolle Menschen im Bildungssystem. Und da ist es natürlich irgendwie, kann es ja auch so ein Gefühl von Hilflosigkeit erzeugen, wenn man so sieht, naja, wir bemühen uns alle, ja, und es knarzt und knackt mit Ressourcen an allen Ecken und Enden, sei, wenn man da, ob man da jetzt über bauliche Zustände oder über Lehrkräftemangel oder was auch immer spricht. Und trotzdem kriegen wir in solchen Studien immer wieder Anführungszeichen schlechtes Zeugnis ausgestellt. Und ich glaube, das Optimistischste, was man eigentlich machen kann, ist, dass man sagt, naja, es ist schon auch eine Entscheidung, wo wir Bildung gesellschaftlich hinstellen. Und wir haben eben auch schon mal gezeigt, als Land, nach dem Schock 2000, nach dem ersten PISA-Schock, dass man auch das Ruder rumreißen kann und dass das kein Schicksal ist. Aber natürlich braucht es dann schon auch mehr als jetzt nur noch eine Maßnahme oder ich sage mal ein schlaues, eloquentes Wegmoderieren der Ergebnisse nach dem Motto, jetzt wartet man mal in einen Pressezyklus ab und dann ist halt auch wieder gut.
Oft ist auch eine Kritik der Politik an Studien wie PISA, so nach dem Motto, na, ihr messt dann da irgendwas und dann wissen wir gar nicht, was wir damit machen sollen. Weil dann seid ihr Bildungsforscher, Forscherin, liefert das vor unserer Haustür ab und dann sollen wir damit irgendwie umgehen. Und so ganz von der Hand zu weisen ist es ja auch nicht, insofern, dass natürlich internationale Vergleiche nicht einfach, man kann nicht einfach sagen, naja, also ihr kopiert jetzt mal Singapur oder ihr kopiert Finnland oder ihr kopiert, im Augenblick wollen alle Kanada kopieren. Was kann denn die Politik mit den PISA-Ergebnissen anfangen?
Ja, jetzt hast du gerade Kanada genannt. Da gab es jetzt ja auch vor kurzem eine Reise, wo also ganz unterschiedliche Personen aus Politik, Bildungsadministration, aber auch aus der Wissenschaft nach Kanada gefahren sind. Ich bin leider nicht mitgefahren, aber alle sind sehr beseelt zurückgekommen und waren ja auch sehr beeindruckt davon, wie tatsächlich auch, naja, so, wenn ich das eine rausziehen würde, dann würde ich sagen, wie die Jugendlichen und die Kinder da im Fokus stehen und wie wirklich geguckt wird, was brauchen die jetzt, um gute Lernbedingungen zu bekommen. Und ja, diese Frage, also zunächst mal muss man sagen, Politik, Bildungspraxis, Bildungsforschung, das sind schon auch sehr unterschiedliche Bereiche, die ganz unterschiedliche Handlungslogiken haben. Also ich sag mal, wenn ich jetzt hier eine junge Wissenschaftlerin habe, die gerne eine akademische Karriere machen möchte, da ist es, wird es nicht so gewertschätzt dann, wenn die sehr praktische Projekte macht. Und ich glaube, da müssen wir uns tatsächlich sehr genau drüber unterhalten, was auch die Anreizsysteme sind und wo es dann die Schnittstellen gibt. Das heißt, einerseits würde ich schon auch ein bisschen diesen etwas plattgetretenen Satz sagen, wir haben kein Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsproblem. Ja, also das ist ja auch ein bisschen das, was in den letzten PISA-Studien immer wieder gesagt wurde. Auch bei anderen Studien kennen wir doch alles. Ja, so habt ihr uns nicht mal was Neues zu erzählen? Nee, haben wir jetzt aktuell leider nicht. Aber die Frage ist, wie kann man da auch Räume im System schaffen, dass es einen Austausch gibt? Das neue Zauberwort ist da ja Co-Konstruktion. Und wir haben tatsächlich auch eine kleine Studie gemacht. Wir haben die Schulleitung befragt, die an der Studie teilgenommen haben. Die haben gesagt, wir hätten das gerne, wir sind auch offen dafür, aber uns fehlen einfach ein Stück weit die Ressourcen. Und das ist ja auch wirklich die Rückmeldung aus der Praxis. Es geht so sehr darum, überhaupt erstmal, ich sag mal, Schule und Schulalltag und jetzt kommt ja noch der Ganztagsanspruch am Laufen zu halten, dass es da echt schwierig ist, sich auf einen intensiven Austauschprozess einzulassen.
Wenn du sagst, wir haben ein Umsetzungsproblem, wie gesagt, ein bisschen ausgetretener Satz,
Ja.
aber ja deshalb nicht falsch, ne? Kannst du so zwei, drei Hebel aus PISA 22 oder so nennen, wo du sagst, Mensch, da waren wirklich konkrete Hebel für die deutsche Bildungspolitik, für die deutschen Schulen, hätte man vielleicht stärker benutzen können oder vielleicht hat man sie auch benutzt, aber wo du sagst, da lässt sich wirklich aus PISA direkt was ableiten.
Ja, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehne, weil natürlich
Ich habe extra nach PISA 22 gefragt.
Naja, klar, aber insgesamt haben die Studien ja so ein bisschen, wenn man es streng nimmt, dann geben die ja erstmal eine Beschreibung vor. Die sagen, wie ist denn die Lage? Ja, das hat man ja auch in vielen anderen Bereichen. Wie ist denn eigentlich so die Wirtschaftslage? Wie entwickelt sich denn die Beschäftigung in Deutschland? Und wenn es irgendwie so ganz klare Ursache-Wirkung-Zusammenhänge gäbe, dann wüsste man ja, würde man sagen, okay, jetzt müssen wir also das machen. Und da kommt man dann an den Punkt, glaube ich, wo man eben schon ein bisschen, und da tun wir uns manchmal ganz schön schwer in Deutschland, ja, über den Tellerrand hinausschauen und mal gucken, was funktioniert eigentlich woanders und eben nicht im Sinne von Copy-Paste, sondern eben zu schauen, was können wir dann übernehmen? Das ist manchmal, habe ich so das Gefühl, das ist so ein Schwarz-Weiß, ja, also entweder wir übernehmen das jetzt eins zu eins, am Anfang war es der Finnland-Tourismus, ja, oder es ist alles überhaupt nicht auf Deutschland übertragbar. Aber die Wahrheit liegt da doch wahrscheinlich in der Mitte. Und also ein Beispiel, was ich da sehr faszinierend finde, ist Singapur, sicherlich ganz anderes Schulsystem in vielerlei Hinsicht, aber wie da die Kooperation zwischen Forschung, es war gerade der Punkt, den wir hatten, zwischen Forschung Bildungsadministration auch Politik läuft. Also das läuft da am, ich glaube, National Institute of Education heißt es, läuft es sehr eng zusammen. Das heißt, da arbeitet Forschung, Politik und Bildungspraxis intensiv zusammen an Reformen. Und hierzulande, mir hat mal eine Lehrkraft gesagt, also ich habe so das Gefühl, das läuft alles komplett läuft Köpfe hinweg und ich erfahre neue Reformen aus den Nachrichten. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, da wirklich einen Prozess zu haben.
Aber kurz nachgefragt, das heißt also aus den Ergebnissen an sich, wir haben ja da erstmal die verschiedenen Domänen, das heißt, wie gut können Neunklässler lesen, schreiben, rechnen, Naturwissenschaften, Problem lösen. Das heißt, da wird man erstmal, daraus kann man nur ablesen, welches System hat ein besseres, erreicht ein besseres Ergebnis. Da kann ich noch nichts sagen dazu, kann ich was aus Singapur oder übernehmen oder aus Finnland. Ich sehe nur, wie ist der Durchschnitt? Ich sehe, wie groß ist die Spitzengruppe? Ich sehe, wie groß ist die Risikogruppe? Dann gibt es ja Umfragen dazu. Es gibt ja also nicht nur die Kompetenzergebnisse. Es werden auch Umfragen gemacht mit Schülern und Lehrkräften. Ich glaube auch Eltern teilweise. Und an welchem Punkt? Ich meine, ich verstehe, okay, ich kann mir dann sagen, okay, Singapur ist ganz toll. Und jetzt schaue ich politisch, was machen die so? Aber das, dann leite ich das ja nicht direkt aus der Studie ab. Ich sage einfach, das Ergebnis ist gut und dann gucke ich mal, was in dem Land so läuft. Gibt es irgendwelche Punkte, die ich ableiten kann aus den Ergebnissen plus den Umfragen, wo ich sage, okay, offenbar ist es in Singapur, dass die Schüler, Lehrer, Eltern und so weiter. Geht sowas?
Ja, ich glaube aber, es geht immer auch darum, es mit anderen Datenquellen, sage ich jetzt mal, noch zu kombinieren. Also, wir haben ja unglaublich viel Wissen aus der Forschung auch, also aus der empirischen Bildungsforschung, wo wir wissen, was funktioniert. Und wenn man also jetzt das Beispiel tatsächlich mit der Lesekompetenz nimmt, wo man sagt, das ist ja ganz zentral, ja, wir können es uns wirklich nicht erlauben, dass, schmeiß jetzt mal eine Zahl in den Raum, aber ich glaube, das ist so das, was man auch in verschiedenen Studien sieht, dass ein Viertel der Schülerinnen und Schüler, wirklich sehr einfache Texte nicht sinnentnehmend lesen können. Und wenn man dann sieht, dass sich das sogar über die Zeit noch verstärkt, dann muss man schon auch sich überlegen, was kann man da tun. Und das ist dann aber auch immer ein wissenschaftlicher Diskurs. Aber das heißt auch nicht, dass es immer total kontrovers ist, sondern an der Stelle würde man dann ja relativ klar sagen, na ja, wir sehen zum Beispiel, dass viele Länder oder viele Staaten, wenn ich ganz korrekt bin, viele Staaten in PISA, aber dann auch Bundesländer, die hier zum Beispiel sehr früh fördern, ja, also Stichwort Lernstands, also verbindliche Lernstandserfassungen, die dann nicht nur für sich stehen im Bereich Sprache, sondern dann auch mit Förderangeboten, dass das offensichtlich jetzt bin ich wieder bei Educational Effectiveness, eine effektive, aber auch eine effiziente Maßnahme ist da frühzeitig zu unterstützen. Insofern, wenn du mich fragst, gibt es eine 1:1-Relation zwischen Studienergebnissen und was man tun muss? Nein. Ja, aber gibt es trotzdem starke Indizien und Hinweise zwischen Wissensbasis und was wir tun? Definitiv ja.
Du hast schon das Beispiel Kanada erwähnt, oder ich habe es, glaube ich, zuerst erwähnt. Du hast dann von der Reise erzählt, wo ja irgendwie halb Bildungsdeutschland offenbar nach Kanada, nach Alberta genauer
Nächstes
gesagt,
Mal fahren wir auch
gepilgert
mit, oder?
ist. Ja, nächstes Mal fahren wir auch mit, genau. Und danach kamen alle wirklich ganz beseelt wieder. Du hast das Beispiel Schülerzentrierung angesprochen. Übrigens auch dieses Thema Wellbeing, also nicht nur auf die reinen Kompetenzen zu schauen. Aber das andere Thema, wofür Kanada ja immer so gehypt wird, ist das Thema datengestützte Unterrichtsentwicklung. Was können wir da lernen?
Also, ich glaube, unglaublich viel, ohne dass ich selbst bislang auf so einer Bildungsreise mit gewesen bin. Aber da werden, also in Kanada, werden Daten auf allen Ebenen als eine zentrale Informationsbasis genommen. Und ich glaube, das kann man ganz gut sehen, als dann PISA losging. Da hatte Kanada schon jahrzehntelange Erfahrung mit nationalen Testungen. Und da haben die gesagt, na ja, also das machen wir ja ohnehin national schon seit langem und jetzt machen wir es halt international. Also das war auch gar keine große Überraschung, während das ja hier in Deutschland absolut jetzt, okay, wir nehmen an empirischen Daten, also Bildungsvergleich schon international, das war ja was komplett Neues. Und das zeigt es so ganz gut, dass aber nicht nur auf der Ebene des Bildungssystems, sondern eben auch auf Ebene der einzelnen Provinzen, auf Ebene der einzelnen Schulen und auf Ebene der einzelnen Lehrkräfte. Und wenn ich einen zentralen Punkt was ich glaube, was wirklich anders ist, ist, dass da das Gefühl ist, wir brauchen diese Daten, die sind sinnvoll, die können wir nutzen, um Lernen, um unsere Schule, um Schule als Lebensort, um das zu verbessern. Und da gibt es eine ganz andere Fehlerkultur, während ich hier noch ganz häufig höre, da haben wir den gläsernen Schüler, das ist nur zur Kontrolle, da werden die Lehrkräfte bewertet. Und wenn die Debatten dann so, ich sage mal, manchmal doch so sehr ideologisch werden, dann ist es aber auch wirklich schwierig, Veränderungen ins System zu bringen. Und ich glaube, daran scheitern wir aktuell.
Mir scheint ehrlich gesagt, dass an der Stelle oft die Lehrerverbände keine so ganz rühmliche Rolle spielen. Man sollte ja immer denken, dass gerade die Lehrkräfte das Wohl der SchülerInnen in den Vordergrund stellen. Das glaube ich auch, dass sie es tun. Gleichzeitig erlebe ich doch aus den Lehrerverbänden den größten Widerstand, was die Datenerhebung angeht. Du musst das nicht bewerten, aber kannst du dir das erklären, warum das so ist?
Also genau, das möchte ich auch gar nicht bewerten, da möchte ich keine politische Bewertung abgeben, aber ich glaube, es hat tatsächlich viel auch damit zu tun, dass man erstmal erleben muss, dass einem die Daten wirklich helfen. Ja, und das ist, also ich meine, Lehrkräfte müssen so viele sehr komplexe, professionelle Entscheidungen tagtäglich treffen und dazu brauchen sie natürlich Informationen. Aber wenn die, aber es ist natürlich erstmal großer Aufwand, sich da reinzuarbeiten. Ja, so wie alles Neue erstmal wirklich, und ich habe das Gefühl, das ist im System gerade wirklich schwierig. Und ist ja auch die Aufgabe der Lehrkräfteverbände, die Interessen und auch, ich sag mal, auch mit Blick auf Wohlbefinden der Lehrkräfte, das aktiv zu vertreten. Aber ich finde eben, dass Kanada und ja auch andere Länder uns eigentlich wirklich ganz gut zeigen, dass es da nicht primär um Kontrolle gehen muss und dass mit einer guten Fehlerkultur das tatsächlich die Dinge besser machen kann. Und ich würde und tatsächlich auch gerne weg von ideologischen Debatten. Also in Deutschland machen wir es auch manchmal so, dass wir unglaublich genau planen müssen, ja, bevor wir mal ins Machen kommen, fast ein bisschen technokratisch, während dann in anderen Staaten erstmal, jetzt probieren wir es halt mal, ja, und dann bessern wir halt ein bisschen nach.
Ich sage mal zugespitzt, ungefähr genauso alt wie die erste PISA-Studie ist der Plan, in Deutschland eine Bildungsverlaufsstatistik einzuführen. Und ich glaube, das ist nicht wesentlich übertrieben, weil tatsächlich es die ersten Überlegungen dazu schon sehr früh gab. Thema Schüler-ID hängt damit eng zusammen, steht jetzt auch im Koalitionsvertrag drin. Hast du das Gefühl, dass wir nach vielen Jahren, fast Jahrzehnten, je nachdem, da jetzt eine Chance haben gerade? Siehst du, dass sich da was verändert? Ich sag mal gleich in Klammern dazu, mein Eindruck ist durchaus.
Ja, du hast jetzt die Schüler-ID bzw. Bildungsverlaufsregister ist ein exzellentes Beispiel. Ich hatte jetzt noch mal ein anderes. Hamburg wird ja auch immer so ein bisschen dargestellt als ein innovatives Bundesland, was viel macht, zum Beispiel ja schon seit vielen Jahren Leseband. Hatte jetzt mal einen Austausch, ich sage nicht aus welchem Bundesland, mit jemandem aus der Bildungsadministration im anderen Bundesland. Die haben gesagt, na ja, also das mit dem Leseband, das überlegen wir jetzt ja schon auch mal ernsthaft, aber wir wollten ja erst mal gucken, ob das eigentlich in Hamburg tatsächlich dauerhaft funktioniert. Weil das gibt es ja seit Hamburg, in Hamburg auch schon seit 15, 20 Jahren. Und das sind natürlich unglaublich lange Zeiten. Und ich glaube, da müssen wir müssen jetzt nicht massiv Gas geben. Das ist auch nicht hilfreich, Tabula rasa zu machen. Aber wir müssen stärker in die Umsetzung kommen und auch konsequenter. Und ja, wenn wir jetzt so ein bisschen politisch sprechen, ist natürlich, ich glaube auch zu Recht, ganz viel Hoffnung verbunden. Karin Prien als Bundesbildungsministerin, die ja tatsächlich auch diese Seiten kennt. Ich glaube, du hast es ja auch auf deinem Blog mit dem zarten Pflänzchen, was da wachsen muss. Das ist natürlich einerseits, kann es einen auch ein bisschen deprimieren und frustrieren, dass man sagt, naja, jetzt haben wir immer noch ein zartes Pflänzchen und keinen ausgewachsenen Garten, nach vielen Jahren auch. Aber genau, wir müssen anfangen, dieses Pflänzchen richtig zu gießen. Und auch mit dem Roadmap-Prozess, der da jetzt ja angegangen wurde nach dem letzten IQB-Bildungstrend, also da stehen schon auch ein paar Zeichen. Deswegen wär ich auch nicht übermäßig pessimistisch jetzt.
Ja, der IQB-Bildungstrend, man könnte ja fast sagen, das war so ein kleiner PISA-Schock, der IQB-Schock, wobei mich das fast ein bisschen gewundert hat, weil das jetzt ja nicht überraschend kam, aber ich glaube, es war für Karin Prien einfach ein guter Hebel, nachdem sie ja mit drei, also zusammen mit zwei anderen Landesministerinnen im Frühjahr 25 war das ja, glaube ich, dieses Papier Bessere Bildung 2035 zusammen mit der Wibben-Stiftung veröffentlicht hatte oder moderiert von der Wibben-Stiftung veröffentlicht hatten, die drei Ministerinnen. Und jetzt zu sagen, wir haben jetzt hier die IQB-Ergebnisse, Prien in einer neuen Rolle, liebe Länder, lasst uns was draus machen. Das ist dieser Roadmap-Prozess, den du angesprochen hast. Was braucht er denn aus deiner Sicht, damit er am Ende erfolgreich ist?
Jetzt laufe ich ein bisschen Gefahr, mich zu wiederholen. Also erstmal stehen viele richtige Dinge drin. Ja, da steht ja auch die datengestützte Schul- und Unterrichtsentwicklung drin. Da steht drin, dass wir die Lehrkräftebildung ein Stück weit modernisieren müssen. Und das stimmt auch. Also auch wenn man mit den Lehrkräften spricht, die sagen ja, wir brauchen Fort- und Weiterbildung zu den relevanten Themen, die sich in der Realität unserer Klassenzimmer abspielen. Und die haben wir einfach nicht oder zumindest nicht systematisch. Aber so ein bisschen die Gefahr ist, dass es auch hier, ich meine, das hatte Anne Slifka aus Heidelberg mal gesagt, wir haben schon so viele Papiere in Deutschland geschrieben. Gab es auch nach dem ersten PISA-Schock, gab es auch Handlungsmaßnahmen. Also das heißt, ich finde erstmal vieles gut, was da drin steht, aber das jetzt nur, also Papier ist geduldig, das nur auf Papier zu bringen, reicht nicht aus. Das heißt, die entscheidende Frage ist für mich, können wir es eigentlich umsetzen? Aber es gibt ein paar wirklich gute Ideen. Also was mir sehr gut gefällt, sind diese länderoffenen Cluster. Ja, also ja. Wo man so ein bisschen ja einerseits vermeidet, dass jetzt jeder, wir 16 Mal das Gleiche oder das Ähnliche separat machen und es gleichzeitig jetzt nicht alle 16 gemeinsam braucht. Ja, ich finde das eine ganz gute Idee.
Auch so ein bisschen die Idee unterschiedlicher Geschwindigkeiten, die da reinkommt. Also wenn es einige Länder gibt, die sich eher bei dem einen Thema engagieren wollen, finden die sich zusammen beim anderen Thema auch. Finde ich auch gut.
Ja, und unterschiedliche Startbedingungen ja auch. Ja. Stichwort Hamburg, ja, ist da vielleicht schon ein bisschen weiter, auch was jetzt zum Beispiel Schulrückmeldungen und Schuldatenblatt und so betrifft. Aber im Endeffekt kann man ganz klar sagen, es kommt darauf an, ob wir die Dinge, also ob dieser Roadmap-Prozess Verbindlichkeit etabliert, ob er einen Fokus kriegt. Ja, also da sind wir mit 7 Foki schon echt an der absoluten Obergrenze und ob es Zeit, Unterstützung und Ressourcen für die Umsetzung gibt. Aber
und ob sich die Bundesländer eben auch dann durchringen können, sich wirklich auf messbare, verbindliche Ziele, das unter Verbindlichkeit gefasst, zu einigen. Da tun sich einige schwer mit.
Ja. Und deswegen wurde, du hattest es ja gerade gesagt, dieses Papier Bessere Bildung 2035 ja auch wirklich so positiv wahrgenommen, weil das eben mehr war als nur, es muss besser werden, sondern ja mit konkreten Zielwerten. Und gleichzeitig finde ich, dass es so im Prozess dann aber eben auch zeigt, wo so ein bisschen das Problem liegt, weil die drei Initiatorinnen, von denen sind ja 2 jetzt im ganz anderen Bereich. Stefanie Hubig ist jetzt Bundesjustizministerin und Theresa Schopper ist, glaube ich, Bauministerin. Baden-Württemberg, bin mir nicht ganz sicher. Gut, und Karin Prien ist als Bundesbildungsministerin natürlich noch dabei. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen irgendwie auch das, wo man auch in anderen, in PISA-Spitzensystemen einfach auch sieht, die haben auch mehr Verlässlichkeit der kontinuierlichen Entwicklung im System, während das bei uns doch auch sehr, sehr schnell am Wechseln ist.
Ja, ich habe gerade geguckt, Theresa Schopper ist tatsächlich jetzt Ministerin für Wohnen und Landesentwicklung, also wirklich ein anderes Feld. Und was du ansprichst, ist ja wirklich so. Manchmal, ich bin ja schon ein paar Jahre dabei, fällt es mir dann doch auch schwer, dann so ein bisschen im Blick zu halten, wer ist denn gerade wo Ministerin und Minister, weil es dann doch sehr viele Veränderungen sehr schnell gibt und man wünscht sich dann manchmal ein bisschen mehr Langlebigkeit. Stefanie Hubig ist ja ganz interessant, weil sie jetzt in ihrer neuen Rolle durchaus, wenn es um so Themen wie Datenschutz geht oder Schüler-ID, vielleicht von der Seite durchaus ein bisschen Schützenhilfe leisten kann, Fragezeichen. Das ist jetzt etwas, wo man schauen muss. Wenn jetzt die nächste PISA-Veröffentlichung im September dann ansteht, was müsste vielleicht danach anders laufen als beim letzten Mal? Was würdest du dir wünschen in der öffentlichen Reaktion? Du hast es ja schon am Anfang des Gesprächs ein bisschen angedeutet.
Also ich würde mir zunächst mal wünschen, also es hängt natürlich erstmal auch sehr davon ab, wie die Ergebnisse sind. Aber jetzt gucken wir mal, so als ob PISA 2022, nehmen wir jetzt mal als Referenz. Ja. Und ich würde mir wünschen, wenig Aktionismus. Und wenig jetzt, wir machen jetzt alles anders und alles besser. Und auch nicht diese, wie wird es manchmal genannt, Projekteritis. Also, dass man ganz viele Projekte hat, wo man dann auch wirklich sinnvolle Sachen aufbaut. Und wenn das Projekt ausläuft, dann ist es fertig. Das wird jetzt ja zum Teil sogar schon beim Startchancenprogramm gesagt. Das ist ja auf Jahre ausgelegt. Das ist ja unglaublich lang. Und schon da sagen jetzt einige Schulträger, na ja, dann haben wir in 10 Jahren vielleicht was wirklich Gutes aufgebaut. Aber wir haben keine Ahnung, wie wir das dann strukturell verankern sollen. Das ist natürlich noch Zukunftsmusik. Aber ich glaube, also dieses, es bringt ja auch nichts, wenn man ins Fitnessstudio geht, lange nicht da war, sage ich jetzt mal, ja, und dann es absolut übertreibt. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir uns ernsthaft mit den Ergebnissen beschäftigen und dann regelmäßig trainieren gehen. Also dass wir das deutsche Bildungssystem ins Fitnessstudio schicken und zwar regelmäßig, um eine Grundkondition aufzubauen. Das ist jetzt vielleicht sehr bildlich gesprochen, aber ich glaube, das ist das,
Was
was wir
heißt denn
brauchen.
Fitnessstudio da an der Stelle?
Fitnessstudio heißt Fähigkeit zur Veränderung und sich weiterzuentwickeln. Und dazu brauchst du eine Grundkondition. Und dazu muss man regelmäßig ins Fitnessstudio gehen. Ja, nicht, dass ich das jetzt selber machen würde. Ja, also das sei noch mal am Rande gesagt. Aber also wir haben ja das mit der Aufholjagd. Das haben wir ja schon einmal wirklich auch eindrücklich bewiesen. Das hat auch ein Jahrzehnt gedauert. Aber man kann schon sagen, dass Aufholen natürlich schwierig ist. Aber wirklich dauerhaft dranbleiben ist noch viel schwieriger. Und ich glaube, das ist was alle PISA-Spitzenstaaten wirklich auszeichnet, dass sie so einen kontinuierlichen Entwicklungsprozess haben. Nicht zu
Aus
überraschen. Ne?
dem Management kommt der kontinuierliche Verbesserungsprozess als
Ja.
grundlegende Denkweise im Management. Das ist so ein bisschen das, worum es geht, ne? Also durch stetige, ich habe gerade bei Wikipedia geguckt, der darauf abzielt, Produkte, Prozesse und Dienstleistungen durch stetige kleine Schritte schrittweise zu optimieren. Also im Grunde nicht immer vielleicht den großen Wurf zu versprechen, Samuel, sondern wirklich Schritt für Schritt vorzugehen.
Absolut, absolut. Aber das sozusagen mit Ausdauer und Konsequenz. Und das sagt sich viel leichter, als es getan ist, weil es so, ich sag mal, viele Dimensionen gibt, ne? Also Bildung konkurriert, das hattest du ja auch in deinem Blog relativ schön, also auch frühkindliche Bildung und dann Hochschulbildung. Da gibt es ganz viel Konkurrenz um Ressourcen, da gibt es dann auch politische Agenten. Es ist sicherlich auch, das kann man, glaube ich, so offen auch sagen, auch im föderalen System natürlich die Gefahr, dass Dinge zerfasern, dass sie nicht in die Fläche gehen, die ist natürlich auch gegeben. Deswegen, das klingt dann so einfach, ja, aber das wirklich zu machen, konsequent und mit Ausdauer, also das haben wir mal vor 25 Jahren gemacht.
Haben wir 25 Jahren gemacht, hatten damals eben aus verschiedenen Gründen eine ganz gute Konstellation. Oft geht es ja auch um Personen, ne? Also wer ist im Bund in Verantwortung, wer ist in den Ländern in Verantwortung. Aber ich glaube, da kommt tatsächlich auf die Bildungsministerkonferenz zusammen mit Karin Prien eine große Verantwortung zu, an der Stelle die, ich sag mal, subjektiven Interessen einzelner Länder manchmal ein bisschen zurückzuschrauben, wobei ja witzigerweise, die für sich oft schon richtig gute Sachen machen, aber dann eben vielleicht die föderale Ebene nicht immer mitdenken, ohne jetzt Länder zu nennen. Und dann in Verbindung mit Karin Prien da voranzugehen an der Stelle, wird spannend. Ich habe mal noch am Ende eine andere Frage, die mir vorhin noch einfiel, das Thema Finanzpisa. Das ist eins, was vielleicht die Bildungsministerkonferenz gar nicht so sehr beschäftigt, wie man sich das vorstellen könnte. Geht darum, dass PISA, glaube ich, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren so ein Zusatzmodul hat,
Seit
Samuel,
2012.
seit 2012. Und da geht es im Grunde ja darum zu schauen, wie gut wissen Neunklässler über so grundlegende, na, soll man sagen, Regeln oder die Logiken der Finanzbildung Bescheid. Deutschland macht da nicht mit. Da gab es jetzt eine Debatte, ob Deutschland dann beim nächsten Mal PISA, was ist das dann, 2030 oder was, 29,
29, aber 2030 wird
29
es dann veröffentlicht,
mitmachen
genau,
würde.
ja.
Sieht er nicht so aus im Augenblick? Findest du das schade?
ich finde das, schade. Ich kann die Entscheidung beziehungsweise die Tendenz auch verstehen. Also PISA hat ja sehr den Fokus und deswegen ergänzen sich der IQB-Bildungstrend und PISA auch so gut. PISA hat ja sehr stark den Fokus auf Anwendung im realen Leben auf Handlungskompetenz, während der IQB-Bildungstrend stärker auf die curricular vorgegebenen Inhalte ja abzielt. Und da ist natürlich, also da geht es schon um Dinge, wenn man die sich anschaut, da würde man sagen, die sind doch echt wichtig. Ja, also Jugendliche haben ein Finanzleben, müssen sich da irgendwie auch halbwegs vernünftig bewegen können. Steuererklärung müssen sie zum Glück noch nicht machen, ja, aber zum Beispiel einen Handyvertrag abschließen oder zu schauen, lohnt sich denn überhaupt ein Rabatt im Supermarkt? Und das war tatsächlich eine relativ geführte Debatte. Wir hatten, das kann ich sagen, in der Vergangenheit als nationales Studienzentrum immer auch ein bisschen Bedenken, weil wir die theoretischen Hintergründe aus wissenschaftlicher Sicht nicht sehr gut ausgearbeitet fanden. Aber das hatte jetzt nochmal deutlich gewonnen, sodass wir uns schon auch dafür ausgesprochen haben. Und ich glaube, so ein bisschen das habe ich so zwischen den Zeilen gelesen, ist aber die Position, naja, wir müssen uns jetzt wirklich mal, und das stimmt natürlich auch ein bisschen auf zentrale Aspekte, das heißt Lesen, Schreiben, Mathematik, Naturwissenschaften, konzentrieren.
Vielleicht arbeitet es ja auch in der Bildungsministerkonferenz noch ein bisschen.
Drücken wir die Daumen.
Und falls jetzt PISA dieses Jahr besser ausfallen sollte, als man denkt, dann wäre vielleicht auch beim nächsten Mal das Gefühl, man kann sich diesem Thema widmen. Aber ich will dich gar nicht quälen an der Stelle, weil du darfst da ja nicht viel sagen.
Nee.
Wir sind am Ende unseres Gesprächs. Ich stelle da immer gern noch eine Frage, wenn du einen Wunsch frei hättest an die deutsche Bildungspolitik und zwar nicht 10 sowieso nicht, nicht 3, nicht 2, wirklich nur einen. Das heißt, dich wirklich zu konzentrieren auf einen Wunsch. Was würdest du dir da wünschen, Samuel?
Also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lahm, weil wir es eigentlich schon besprochen haben. Aber ich würde mir wirklich wünschen, dass wir nicht abstumpfen und auch die Bildungspolitik nicht abstumpft und sagt, na ja, das wissen wir doch ohnehin, Kompetenzen sinken und so weiter und so fort, sondern dass wir uns ganz ernsthaft und dauerhaft damit beschäftigen, um in die jungen Menschen unseres Landes zu investieren.
Das war eine neue Folge von Viada wundert sich mit Samuel Greif über PISA, Bildungsmonitoring, datengestützte Schulentwicklung und natürlich über die Frage, warum Deutschland zwar immer mehr über sein Bildungssystem weiß, daraus aber noch nicht wirklich, sage ich mal, immer eine bessere Schule hinbekommt. Vielen herzlichen Dank, Samuel Greif.
Vielen Dank.
Ja, und wenn Ihnen das Format gefallen hat, sagen Sie es mir gerne in der Kommentarspalte. Auch wenn Ihnen was nicht gefallen hat, freue ich mich natürlich über Hinweise, Kritik, Widerspruch und immer über Ideen und Anregungen für weitere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, damit Sie weiter gerne zuhören, auch wenn es das nächste Mal heißt, Viada wundert sich. Bis dahin sage ich, machen Sie es gut, auf Wiedersehen. Musik